Ich habe euch einen kleinen Hinweis mitgebracht, welche Bibelstelle zur Predigt ich gewählt habe. Das heißt, ihr wisst schon alle, wo ihr die Bibel aufschlagt jetzt. Und zwar, wir schlagen auf Genesis 8, 1. Mose 8. Dort lese ich die Verse 18 bis 22 und dann in Kapitel 9 ab Vers 12. In Genesis Kapitel 8, ab Vers 18 steht: Da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dann kamen alle Tiere, alles, was kriecht, und alle Vögel und alles, was sich auf der Erde regt, zog nach Arten geordnet aus der Arche hinaus. Noah baute einen Altar für den Herrn. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch stimmte den Herrn gnädig, und er sagte zu sich selbst: Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen, denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Weiter in Vers 12. Weiter sagte Gott: Ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen. Und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Wenn ich Wolken über der Erde aufziehen lasse, erscheint der Bogen am Himmel. Dann denke ich an meinen Bund mit euch und mit allen Lebewesen. Nie wieder soll das Wasser zur Sintflut werden und alles Leben zu vernichten. Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen und mit allem, was auf der Erde lebt. Gott sagte zu Noah: Dieser Bogen ist das Zeichen des Bundes, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Es ist ein Text, der vermutlich zu den bekanntesten und eben auch ältesten Texten der Bibel gehört. Die Geschichte von Noah, der Arche, der großen Flut und dem Regenbogen. Aber wir wissen, diese Geschichte ist noch irgendwie ein bisschen mehr, als sie in Kinderbibeln zum Beispiel dargestellt wird. Es ist eine tiefe, auch eine ernste und schmerzhafte Geschichte. Und diese Geschichte ist ja nicht nur bei uns, bei Christen, bei Juden zu finden. Fast jedes alte Volk kennt eine Geschichte von einer großen Flut und von einem Boot, das rettet. Von wenigen, die überleben. Warum also erzählen die Israeliten diese Geschichte auch? Und warum erzählen sie sie so? Vielleicht ist das entscheidend. Denn die Bibel ist nicht nur einfach ein Geschichtsbuch, das einfach berichtet, was war. Sie ist vielmehr auch ein Glaubensbuch. Sie erzählt, wie Menschen Gott erfahren haben. In Freude und Angst, in Schuld und Rettung, in Zerstörung und Neuanfang. Die Sintflut-Erzählung ist nicht einfach eine Katastrophengeschichte, sondern sie ist ein Spiegel des Glaubens Israels. Sie erzählt, wer Gott ist und wer der Mensch ist und was zwischen ihnen geschieht, wenn alles zerbricht. Zuerst hören wir in dieser Geschichte von Zorn und Zerstörung. Gott sieht die Bosheit der Menschen, die Gewalt, die Ungerechtigkeit, die Selbstsucht. Und es heißt, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte. Das ist ein erschütternder Satz. Ein Gott, der bereut. Ein Gott, der leidet. Ein Gott, dessen Herz gebrochen ist über das, was aus seiner guten Schöpfung geworden ist. Die Sintflut ist also nicht ein göttlicher Racheakt, sondern sie ist ein Ausdruck göttlichen Schmerzes. Gott zieht sich zurück. Er überlässt die Welt dem Chaos, aus dem sie gekommen war. Aber selbst in diesem Chaos lässt er eben nicht alles los. Eine Familie bleibt. Ein Stück Schöpfung bleibt. Eine Arche voller Leben. Und das ist vielleicht der erste wichtige Punkt dieser Geschichte. Gott zerstört, aber nicht alles. Er rettet auch. Er gibt nicht alles preis. Er hält fest an einem Rest Hoffnung. Und dann kommt der Neubeginn. Noah steigt aus der Arche. Er baut einen Altar. Er opfert ein Zeichen des Dankes. Und vielleicht auch einen Ausdruck von Hoffnung. Und Gott riecht diesen Duft des Opfers und er sagt, ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen. Und jetzt sind wir bei Luther. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das ist erstaunlich. Weil haben wir nicht in dem Kapitel vorher noch in den Augen, dass Noah der war, der gerecht, der fromm war? Und jetzt ist Noah und seine Familie nur raus. Und das Urteil über den Menschen und über den Menschen, die Menschen, die übrig geblieben sind, ist, der Mensch ist immer noch böse von Jugend auf. Und Gott weiß hier, der Mensch ist nicht besser geworden. Die Flut hat ihn nicht gereinigt. Das Böse ist noch da. Aber Gott ändert sich. Nicht der Mensch wird anders, sondern Gott wird anders. Gott zieht Konsequenzen aus seiner Erfahrung mit dem Menschen. Er sagt, ich weiß, der Mensch ist schwach, aber ich will ihn nicht mehr vernichten. Ich will ihn leben lassen. Und das ist vielleicht auch der Wendepunkt. Gott entscheidet sich für Barmherzigkeit. Er gibt das Experiment perfekter Mensch auf, und beginnt, den Menschen so zu lieben, wie er ist. Und dann setzt Gott seinen Regenbogen in die Wolken. Er sagt, wenn ich den Bogen sehe, will ich des Bundes gedenken, der zwischen mir und euch und allen Fleisch ist. Das ist einer der schönsten Sätze der Bibel. Denn hier zeigt sich, der Regenbogen ist nicht zuerst für uns, er ist für Gott. Es ist Gottes Erinnerung an sich selbst. Es ist ein Zeichen, dass Gott daran erinnert, ich habe versprochen, barmherzig zu sein. Ich will mich nicht mehr gegen das Leben wenden. Und das ist in gewissermaßen revolutionär. Es ist ein Gott, der lernt. Es ist ein Gott, der sich erinnert und es ist ein Gott, der sich verändern kann. Und wie schön es ist, dass ein Regenbogen immer genau dort entsteht, wo Sonne und Regen sich begegnen. Licht und Dunkel, Tränen und Trost. Das Schöne entsteht aus Gegensätzen. Und genau das ist das Bild dieses Gottes. Er bringt Gegensätzliches zusammen. Und wenn Gott sagt, wenn ich diesen Bogen sehe, dann will ich gedenken, dann heißt das ja, Gott will sich erinnern. Wir denken ja manchmal oft, Gott weiß doch alles, Gott vergisst doch nichts. Warum also braucht er ein Zeichen, um sich zu erinnern? Die Bibel zeigt hier etwas sehr Menschliches und etwas Tröstliches. Dass Gott sich immer wieder neu entscheidet für das Leben, für die Liebe und für Barmherzigkeit. Und Erinnerung ist da kein Zeichen von Schwäche, sondern Erinnerung ist ein bewusster Schritt. Er sagt, ich halte fest, was mir wichtig ist, auch wenn Zorn oder Enttäuschung lauter sind. Wenn Gott auf den Regenbogen schaut, sagt er zu sich selbst, ich bleibe barmherzig, ich bleibe treu, ich will das Leben schützen. Dieses Erinnern verändert Gott. Es macht ihn barmherzig und es hält ihn, es macht ihn sanft und es hält ihn barmherzig. Und so ist es auch bei uns. Wir vergessen manchmal, was uns trägt. Wir vergessen, dass wir von der Liebe leben und deswegen brauchen auch wir Zeichen der Erinnerung. Wir haben hier vorne ein Kreuz stehen, um uns dran zu erinnern. Wir haben ein Herz dran, um uns zu erinnern. Wir haben vielleicht ein Lied, was wir von klein auf kennen, was uns begleitet. Wir haben ein Gebet aus der Kindheit, was uns wichtig geworden ist. Und vielleicht haben wir manchmal auch einen Menschen, der einfach zu uns kommt und sagt, hey, ich bin da. Oder einfach, und das sehen wir im Herbst sehr oft, einen Regenbogen am Himmel. Erinnerung ruft uns zurück. Zur Liebe, zum Vertrauen, zum Leben. Und Erinnerung ist gleichzeitig auch Widerstand. Widerstand gegen das Vergessen. Widerstand gegen Zynismus. Und Widerstand gegen Gleichgültigkeit. Denn wenn wir uns erinnern, dass Gott barmherzig ist, können auch wir barmherzig sein. Wenn wir uns erinnern, dass Gott das Leben liebt, lernen wir es zu schützen. Und wenn wir wissen, dass Gott treu bleibt, dürfen auch wir darauf vertrauen, auch wenn wir schwach sind. Erinnerung ist etwas Göttliches und Menschliches zugleich. Sie verbindet uns mit Gott und sie öffnet uns für den Himmel. Und vielleicht ist das das Schönste an dieser Geschichte, dass Gott uns ein Zeichen gegeben hat, das ihm und uns immer wieder daran erinnert, das Leben ist kostbar. Die Barmherzigkeit bleibt und Gott hört nicht auf, sich zu erinnern. Wenn wir die Geschichte lesen, dann hören wir darin auch den Schrei nach Leben. Die Flut, das sind heute all die Mächte, die das Leben bedrohen und zerstören. Kriege, Ausbeutung, Klimakatastrophe, Ungerechtigkeit. Und Gott? Gott setzt seinen Regenbogen mitten hinein. Gott stellt sich auf die Seite des Lebens. Gott sagt nie wieder. Er solidarisiert sich mit allem, was lebt. Mit den Schwachen, mit den Armen, den Übersehenden, mit der Erde selbst. Und das ist eine politische und befreiende Botschaft. Gott steht nicht auf der Seite der Mächtigen, sondern auf der Seite derer, die untergehen und denen er eine Arche baut. Und dieser Regenbogenbund ist nicht exklusiv. Er gilt allen Generationen, allen Fleisch der ganzen Erde. Gott schließt die gesamte Schöpfung mit ein. Das ist universale Barmherzigkeit. Was macht also diesen Regenbogenbund für uns heute aus? Vielleicht ganz praktisch. Es gibt Momente in unserem Leben, wo uns alles zu viel wird. Man steht dann im Regen und man sieht kein Ende. Und dann plötzlich ein Lichtstreifen, ein Regenbogen. Etwas, das uns sagt, du bist nicht vergessen. Und vielleicht sind genau solche Momente unsere kleinen Regenbögen. Die Gesten der Barmherzigkeit, Zeichen des Lebens, Widerstand gegen das Dunkel. Denn jedes Mal, wenn wir einander gut tun, jedes Mal, wenn wir einander Mut machen, Jedes Mal, wenn wir Vergebung suchen, wenn wir Frieden suchen, dann spiegelt sich etwas von Gottes Barmherzigkeit in uns. Dann spiegelt sich der Regenbogen Gottes in uns. Wir werden selbst zu seinen Erinnerungszeichen in der Welt. Gottes Bund gilt der ganzen Schöpfung und nicht nur uns Menschen. Er umfasst Tiere, Pflanzen, Erde, Wasser, Luft. Die ganze Welt ist Teil seines Versprechens. Das heißt, Gott liebt nicht nur den Menschen, er liebt das Leben selbst. Er liebt Vielfalt, er liebt das Zusammenspiel von allem, was atmet. Deshalb heißt Barmherzigkeit heute auch, achtsam zu leben. Achtsam zu leben mit der Erde, mit den Ressourcen, mit den kommenden Generationen. Und wenn Gott den Regenbogen sieht, dann sieht er das Leben in seiner gesamten Fülle. Und er sagt Ja dazu. Und das dürfen auch wir tun. Wenn wir die Geschichte von Noah und dem Regenbogen erzählen, dann erzählen wir keine Geschichte, wie die Welt unterging, sondern wie Gott anfing, die Welt zu lieben, wie sie ist. Gott verändert sich. Er wird barmherzig. Er entscheidet sich für das Leben. Und auch das ist unsere Hoffnung heute. Wenn Gott selbst sich erinnern kann, dann können auch wir uns erinnern. Wenn Gott sich verändern kann, dann können auch wir uns verändern. Und wenn Gott barmherzig bleibt, dann können auch wir barmherzig sein. Der Regenbogen ist Gottes Handzeichen über der Welt. Ein Zeichen seiner Erinnerung, ein Zeichen seiner Liebe und ein Zeichen seiner Treue. Und jedes Mal, wenn Sonne und Regen sich begegnen, wenn Gegensätze sich berühren, wenn aus Dunkel Licht wird, dann dürfen wir glauben und uns erinnern, Gott erinnert sich und das Leben geht weiter. Amen.